Schwerpokalypse.
Ja, dann wie üblich zum letzten Mal in diesem Jahr 2015 geht mein Gruß in die vermutlich wunderschöne vorweihnachtliche Schweiz. Hallo, guten Morgen, Chris.
Guten Morgen, guten Morgen. Ja, wir hatten hier Schnee.
Genau. Was, ihr habt Schnee gehabt?
Ja, genau. Ja. Bis in die Niederungen, wie es so schön heißt hier in der Schweiz.
Ja, die Niederungen, da wo wir uns befinden und wo wir unseren Podcast machen, die Niederungen der Geschichte. Ja, bei uns ist für morgen, glaube ich, für Sonntag sind 13 Grad vorhergesagt worden und Sonnenschein. Also wir haben ja, ich sag mal, Frühfrühling oder Spätherbst, keine Ahnung. Sag mal, im nächsten Jahr, ich habe gelesen, wird es bei euch in der Schweiz das erste autonome Shuttlebus-System geben? Hast du davon gehört schon?
Ja, habe ich gelesen. Ich glaube, die Schweizer Post, die Postautobetriebe probieren da was.
Ja, ja, und zwar in der Innenstadt von Sitten. Kennst du das?
Hast du das schon mal?
Ja, klar. Sitten. Mhm. Ja, da gibt es so einen Prototyp mit Elektroantrieb. Der wird dort praktisch mit eingesetzt werden. Also, Schweiz vorne. Revolutionär. Moderne Technik. In Bergen. Mhm. ja, so, was hat uns bewegt in den letzten Wochen? Paris, gell?
Ich meine, Paris hat uns bewegt, wie sich das so netzpolitisch, apokalyptisch ausgewirkt hat. Ja. Aber das ist zwar so ein großes Thema.
Also wir müssen jetzt nicht auf die Details eingehen, aber was, wenn ich so mit dem gewissen Abstand jetzt von, ich sag mal, 3 Wochen, wenn man das mal überlegt, was mir sich aufgedrängt hat, ist, wir reden ja immer von Überwachung und die Geheimdienste und die Polizei will immer mehr Überwachungsmöglichkeiten haben. Und dann finden aber trotzdem, auch wenn es Überwachung gibt und so weiter, dann solche Aktionen statt, die dann verheerende Auswirkungen haben. Und wenn du dann so nach und nach immer hörst, ja, und den hatten wir schon auf der Liste und da wussten wir auch, dass die da sind und da hatten wir schon mal. Und trotzdem passiert sowas. Mhm. Ja, und wo man mal sagt, sag mal, liebe Politiker, liebe Polizei, liebe Sicherheitsbehörden, warum konzentriert ihr euch denn nicht darauf, diejenigen, die vermutlich schon mal auf solchen Listen stehen, intensiver zu überwachen, als, ich weiß nicht, Flächendecker eine Vorratsdatenspeicherung mit irgendwelchen Daten zu erfassen, die nachher doch nicht die entsprechenden Informationen und Kenntnisse bringen? Also das verstehe ich, finde ich immer sehr merkwürdig und stärkt nicht unbedingt das Vertrauen in die Systeme. Wie siehst du das?
Ja, also ich meine, wir hatten Charlie Hebdo ja schon... genau, bei Charlie Hebdo hatten wir das auch gesagt, oder wie war denn es überhaupt möglich? Die Leute waren ja da. Also offensichtlich bringen mehr Daten auch nicht mehr Sicherheit in dem Sinn, oder? Sondern vermutlich Änderung der Gesetze, dass man hier irgendwie zugreifen darf. Auch vielleicht, aber das ist jetzt eine Vermutung, oder halt vielleicht mehr Leute, die hier helfen, die Leute zu überwachen, oder? Also ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite wissen wir das gerade von Deutschland, oder? Durch diesen NSU-Prozess, auch das bringt es ja nicht, oder? Ja, also quasi, vielleicht ist es der Preis der Freiheit. Vielleicht ist diese repressiven Überwachungsmodelle einfach, funktionieren einfach nicht, sondern...
Ja, aber ich wundere mich immer wirklich, also man redet ja immer über, oder auch die Politiker reden da immer für, ja, die ganzen Dienste, die es jetzt im Internet gibt, Verschlüsselung und darüber werden über solche Kanäle wird kommuniziert, da wird alles Mögliche vorbereitet. Ich habe, glaube ich, auch auf Spiegel einen Artikel gelesen, die gesagt haben, ein Großteil der Kommunikation in diesen ISS-Kreisen, die läuft gar nicht verschlüsselt, die läuft einfach so. Also ich meine, das ist irgendwie schon also ziemlich merkwürdig, finde ich, so eine Diskrepanz, ja? Dass du sagst, wir haben ja so eine Haufen Pappnasen, die einfach so auf Listen stehen und die das nicht dürfen. Und jetzt kommt ja gerade, ich glaube, die USA haben jetzt, glaube ich, im Rahmen dieses Flugabkommens wollen sie jetzt die vorverlagerten Kontrollen haben, dass du also jetzt schon vorher, du darfst dann zwar noch mit dem Flieger fliegen, aber der Flieger darf dann nicht mehr in USA landen, wenn der Passagier eingreift, oder was ich da Abstruses gerade gestern gelesen habe. Also da wird erstmal jeder irgendwie überwacht, nach dem Motto, wir sammeln erstmal irgendwelche Informationen, aber da, wo ich konkrete Anhaltspunkte habe oder ähnliches, führt es nicht dazu, dass das zu intensiverer Nachforschung oder Ermittlungsarbeit führt, die dann da wiederum führt, dass die Pappnasen dann eher gefasst werden oder besser überwacht sind. Also ich finde ich sehr merkwürdig.
Ja, ich meine, das ist ja eigentlich so die Angst, oder? Der Angst vieler Leute, die sich hier involvieren, dass sie eben sagen, offensichtlich bringen diese Daten / Metadaten bringen keine Sicherheit mehr. Aber wie man sieht, oder alle politischen Lager wollen mehr Datenüberwachung, unabhängig jetzt Deutschland oder Schweiz. Und ich meine, wo diese Daten genutzt werden können, sind dann einfach nur noch Rasterfahndungen, die ich dann im Nachhinein durchführen kann. Und Rasterfahndungen führen einfach zur Umkehr der Beweislast, oder? Wir haben 5 Leute, die da irgendwo, die in diesem Gebiet waren, oder? Die nehmen wir jetzt mal präventiv fest, oder? Und dann schauen wir mal, was die für ein Alibi haben, oder? Ich meine, es führt einfach dazu, dass Rasterfahndung kommt. Und das sehe ich als Problem, oder? Es ist quasi gar nicht so. Es wird halt uns so verkauft, oder? Es wird uns so verkauft, dass das gegen Terror hilft, aber eigentlich hilft es überhaupt nicht gegen Terror. Es hilft vielleicht irgendwie später dann zur Aufklärung, aber es hilft auf jeden Fall nicht zur Prävention.
Ja, ich glaube, unspezifizierte, ich glaube, das ist das Problem. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten ja auch in Deutschland schon mal mit Terror zu tun. Das liegt allerdings in den 70er Jahren zurück. Ich sag mal so RAF, das war ja damals so Schleierentführung und so weiter. Und da ist ja damals vom Nachrichten, wie hieß denn der damalige BND-Chef? Der hat jedenfalls dieses Thema Rasterfahndung, haben die damals ja auch angefangen einzuführen, indem sie dann eben solche Muster entwickelt haben und sagt so, wir gucken jetzt mal, wo werden Wohnungen bar bezahlt, wo werden die für nur einen kürzeren Zeitraum angemietet. Und im Nachhinein hat man ja tatsächlich damals auch feststellen können, dass diese Art und Weise der Verhandlungsarbeit im Prinzip hätte auch dazu führen können, dieses Versteck vom Schleier damals zu finden. Das ist bloß dann auf dem Dienstweg irgendwo hängen geblieben. Irgendjemand hatte den Zettel, hat den aber nicht weitergegeben. Und sonst hätte man wahrscheinlich den auch früher finden können. Also damals ist, glaube ich, so dieses Prinzip dieser Rasterverhandlung mitentwickelt worden, aber eben mit einem klaren Fokus. Nicht sagen wir, wir überwachen jetzt erstmal alle, sondern wir gucken dann halt Raster 1, Raster 2, Raster 3 und wo die Überschneidungen sind. Diejenigen, die sich dann aus der Überschneidung kommen, die gucken wir uns genauer an und behalten die auch genauer im Überblick. Und das ist das, was ich jetzt hier so ein bisschen vermisse, wo man nachher sagt, man mal, ja, den kannten wir ja auch und den kannten wir ja auch und den hatten wir ja auch schon. Ja, und dann sagst du, ja und? Und warum hat da jetzt keiner mal ein bisschen genauer hingeguckt? Und das, finde ich sehr merkwürdig.
Ja, offensichtlich. Also auch hier, es gibt keinen Beweis, dass sie dank der Massenüberwachung des Internets quasi den Terroranschlag verhindert hätten können, oder? Der kann nur verhindert werden durch klassische Polizeiarbeit, oder?
Ja.
Ja, die Geheimdienste geben die Informationen weiter an die Polizei. Die Polizei geht hier auf Tuchfühlung und das ist heute schon möglich, oder? Und ich meine, gerade in Frankreich, wo quasi die Massenüberwachung des Internets eigentlich irgendwie viel weiter geschritten ist oder vorgeschritten ist als in Deutschland und in der Schweiz aktuell. Sollte es eigentlich gehen. Ich meine, was aber interessant war, dass wie wir zwei denen sagen, die Netzzombies, die sind schon am nächsten Tag nach den Anschlägen sind die gekommen, oder? Allen voran der dümmste von allen, oder? Herr Oettinger, ich kann es wirklich nur noch betonen, oder? Kam als erster angewackelt bei meiner Newsbox. Der sagte, ja, wir sollten, also jetzt hat man es ja gesehen, also er hat zuerst einmal behauptet, wirklich in der Aussage, dass die Leute, die Terroristen, einen Tag nach dem Anschlag hat er behauptet, die hätten verschlüsselt kommuniziert. Genau. Ja. Hey, klar, oder? Weil, der Bundesnachrichtendienst hat die vermutlich auf dem Radar gehabt und hat das ihm gesteckt. Oder ich keine Ahnung, wie er das weiß. Er weiß, wusste es einfach. Oh, und hat auch gesagt, das zeigt einfach, dass wir diese Überwachung des Internets brauchen und man müsste endlich die Skepsis gegenüber den Geheimdiensten ablegen. Genau, das hat er gesagt. Also quasi wirklich irgendwie sehr, sehr, sehr populistisch und eigentlich aufs Übelste mies, oder? Ich meine, ja, klar,
Ja, aber auf klar, der anderen Seite, meine, hier unser, ja, unser Kollege de Maizière hat sich ja auch, ich meine, das war ja dann so noch der zweite Kick, wo du sagst, Oettinger war einer, aber de Maizière, der in der Pressekonferenz gesagt hat, wo er gefragt hat, was denn die konkrete Bedrohungslage ist, da erwartest du ja doch von deiner Regierung auch, ja, wir wissen was oder wir wissen nichts, aber dann zu sagen, wie war das so schön formuliert? Ja, ich könnte Ihnen was sagen, aber Teile meiner Aussagen würden das Volk weiter verunsichern. Also ich meine, es gibt also von all so einem Blödsinn, den man, also...
Das ist natürlich schön.
Das schlimmer kannst du es ja gar nicht machen. Also ich meine, das ist schon, das hätte in jede Satire-Sendung reingepasst, knallhart. Also nichts ist doch besser geeignet, um Verunsicherung zu erzeugen, als solche Aussagen. Nun kann man immer sagen, Gott, dem hört jetzt auch keiner mehr so richtig zu und lass ihn reden. Das ist also nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, das war auch so eine Aussage, wo ja, ich sage,
genau.
Meine Herren.
Das ich meine, die ging dann ein bisschen rum, oder? Also quasi die Antwort könnte sie verunsichern, oder? Ich kann ihn, aber ja. Das habe ich mir natürlich gemerkt und da werde ich bis an mein Lebensende, werde ich diesen Spruch jetzt gegenüber Deutschland... Ja. Gegenüber Deutschen braucht.
Ich könnte dir was sagen, aber Teile meiner Antwort
würden dich verunsichern. Ich könnte dir jetzt was zu Paris sagen, aber Teile meiner Antwort würden dich verunsichern. Nein, ich meine wirklich, klar, dass Herr Oettinger da irgendwo auftaucht, ist klar. Und dass er irgendwie solche Mist absondert, ist auch klar. Schlimm ist einfach wirklich, dass die CDU hier einfach nicht reagiert. Die sollen doch den Mann irgendwie... Einfach irgendwie in die Ecke stellen, so seine E-Mail ausdrucken und einfach gar nichts mehr machen, dann richtet er keinen Schaden an. Ich weiß nicht mehr. Also quasi, weißt du, das Grundmisstrauen gegenüber dem Geheimdienst soll ich ablegen, dann kann ich gar so gut das Grundmisstrauen gegenüber der Scharia ablegen. Also es ist so ungefähr auf diesem Niveau, oder?
Ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist Mandarinen pellen, oder?
Ja, ich weiß nicht, was du anspielst, aber erklär mal schnell. Das war
die Reaktion. Beitrag
zu Paris.
Und ja, genau, weil die haben ja auch danach, da wurde ja dieses Fußballspiel in Hannover abgesagt, was ich auch übrigens wieder mal so, also das fand ich auch so, da war da eine Woche später, Länderspiel sollte in Hannover stattfinden. Und dann wird es irgendwie anderthalb Stunden vorher wird es abgesagt, weil man nachher dachte, sie hätten jetzt die Information bekommen, es wären irgendwie 4 Bomben in Krankenwagen oder ähnliches, hätten ins Stadion transportiert werden sollen. Es wurde dann alles abgesagt und es wurden dann auch noch Konzerte abgesagt und unter anderem auch eine Buchlesung von Helge Schneider wurde mit dieser Begründung dann aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wobei man natürlich sagt, okay, man ist dann besonders hektisch und will da auch keinen Stress haben. Aber ich meine, die Kanzlerin war schon mit dem Flieger unterwegs dahin und dann sagt man anderthalb Stunden vorher es ab und hat man, verstehe ich auch im Hintergrund immer nicht so, ja, wusste man jetzt nicht mehr, hätte man das nicht sowieso generell absagen sollen oder im Nachhinein ist ja auch nicht rausgekommen, also ich habe nicht gehört, dass man tatsächlich auch irgendwas Konkretes gefunden hätte.
Nein.
Also das ist schon Wahnsinn. Und Helge Schneider hat sich dann in seinem Hotelzimmer, hat er sein Smartphone angeschaltet und hat gesagt, so, heute haben sie meine Lesung abgesagt, ja, und morgen habe ich auch noch meine Lesung und falls die nicht stattfindet, ich komme am Donnerstag wieder, nach dem Motto, muss man mal aussehen. Und dann, was er gemacht hat, er hat sich dann eine Mandarine genommen und hat eine Mandarine gepellt und hat gesagt, das ist meine Antwort darauf, hat anschließend noch so typisch Helge Schneider-mäßig ein paar coole Karate-Kung-Fu-Moves gemacht und so weiter, so wie man halt Helge Schneider kennt. So. Und dann, ja, komm. Ja, aber auch das muss ich auch sagen, das sind auch Vorsehungen, wo du sagst, gut, dann wird so kurzfristig so nach dem Motto, oh, alles ganz schlimm und so weiter und nachher
nichts
mehr.
Es Belgien.
Gibt nichts übrig.
Es gibt auch keine Dinge. Aber das ist so diffus, oder? Aber weißt du, an was hat mich das erinnert? Oder dann diese diffuse Ängste hier wecken, weißt du, und ich komme jetzt wieder, vielen Dank an unsere Zuhörer, ihr könnt mich jetzt wieder in den falschen Kontext nehmen, aber es erinnert mich an Hermann Göring und die Aussage von Hermann Göring während der Nürnberger Prozesse. Er hat gesagt, alles was man machen muss, also ist so frei übersetzt, aber er hat so gesagt, alles was man machen muss, ist dem Volk sagen, sie seien, wir werden angegriffen. Und dann muss ich die Pazifisten denunzieren, dass sie nicht Patrioten sind. Und ich muss das Land der Gefahr aussetzen.
Ja,
und das funktioniert in jedem Land. Das hat er so gesagt. Also ich kann es nicht zitieren, aber so in diesem Sinne, das hat irgendwie vor 70 Jahren in der Nürburger Prozess hat er gesagt. Und das hat mich extrem an das erinnert, oder? Weißt du, so Belgien, oh, Kriegszustand. Und dann, ja, wir waren Straße, oh, hier, oh, oder? Oh, das sind drei Polizeiautos. Und es war nichts.
Was? Ja, oder? Also ich meine, wenn ich hier mal nochmal in Hannover zurückkomme, ja, wenn man da also den konkreten Hinweis, oder so hat man es ja gesagt, konkreten Hinweis, da wären so Bomben in vier Autos, die da hinfahren sollten und so weiter. Ich meine, die können sich doch nicht alle nachher in Luft aufgelöst haben. Und selbst wenn die da waren, stellt sich ja die nächste Frage, wo sind die eigentlich jetzt? Mhm. Ja, ich meine, und da sagst du doch auch, ist denn jetzt die Gefahr vorbei? Okay. Haben die jetzt ihre Bomben wieder eingepackt? Haben sie sie verschrottet oder haben die jetzt, gab es die überhaupt? Also das sind doch Themen und Fragen, die da offen bleiben.
Und wieder haben sie einen Passport gefunden. Also wieder haben sie einen Pass gefunden.
Echt? Ja. Nicht? Also,
nee. Aber hast du gehört, oder?
Nee, erzähl.
Also, nein, man hat wieder von einem diesen Leuten, wieso bei Charlie Hebdo und bei 9-11 haben sie
Ach so, ja.
Pässe gefunden. Also offensichtlich ist das irgendwie so in diesem Terror-Handbuch. Nehmen Sie einen Pass mit, nicht, oder? Fliegen Sie mit dem und lassen Sie sich im Tatort liegen. Nein, aber zurück zu den netzpolitischen Agenda. Ich glaube, Herr Oettinger hat sich dann gemeldet. Mhm. Das ist einer der Ersten. In der Schweiz auch, also der Vorsteher der Polizeiverbände hat sich da auch geäußert, wir brauchen dieses Gesetz, das hier gerade das Referendum ergriffen wird, die Unterschriftensammlung ist das Nachrichtendienstgesetz, hier wird gerade das Referendum, also wird gesammelt für das Referendum und er hat dann gesagt, wir brauchen das dringend, ganz wichtig und die Propagandamaschinerie läuft hier auch, es gibt so am Sonntagabend Schweizer Fernsehen eine Satire-Sendung, die heißt Jacopo Müller und auch hier letzten Sonntag tauchte hier jemand auf von der SP, der quasi diese Geheimdienste überwacht und in dem Gremium sitzt, der die Geheimdienste überwacht. Und er hat natürlich auch Werbung gemacht für die Ausweitung der Befugnisse der Geheimdienste ins Internet.
Ja, ja.
Einmal mehr, oder? Also quasi hier, Leute, die Maschinerie läuft natürlich gut jetzt, wo die Bedrohungslage da ist, oder? Und dann lassen wir die Bedrohungslage auch aufleben. Also auch das wird hier wirklich von der Politik hier geschürt. Und ich glaube wirklich, dass so diese Hermann Göring-Nummer hier. Aber wer sich auch dazu geoutet hat, ist, das fand ich eigentlich fast die beste Geschichte, der Chef des CIA, also des US-Geheimdienstes CIA, und hat behauptet, wenn Edward Snowden den globalen Sperrapparat der NSA und ihre Verbündeten nicht offengelegt hätten, wären die Anschläge von Paris womöglich verhindert worden. Jetzt ohne Mist.
Naja, also es ist eigentlich schon.
Also er hat keinen Beweis geliefert, oder? Und ich meine, die Snowden-Enthüllungen waren nicht bedeutend, weil sie den Terroristen gezeigt haben, dass ihre Kommunikation überwacht wird, oder? Also ich meine, das ist sowieso das war ohnehin bekannt. Die Enthüllung von Edward Snowden waren bedeutend, weil sie der Welt gezeigt haben, dass die NSA und ihre Verbündeten die Internetkommunikation von allen anderen gesammelt haben. Weißt du, was ich meine?
Und ja, ja, natürlich.
Genau. Und ich meine auch in Deutschland, also in Deutschland sowieso, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, auch hier in der Schweiz, der war schon Stunden, wie hieß er? Jörg Radek, genau, habe es mir notiert, schon Stunden nach den Anschlägen hat er gesagt, wir müssen diese unsinnigen Debatten über den sogenannten Überwachungsstaat vermeiden und endlich irgendwie die gefassten Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung und so umsetzen. Also quasi, ja. die waren alle aktiv und nutzen solche Gelegenheiten, um hier wirklich ihre politischen Anliegen durchzubringen. Und die werden wir immer wieder haben in den nächsten Jahren. Und ich glaube, vor allem für uns, die in dieser Internet-Cloud Geschäfte machen, Und oder du, wo in dieser Internet of Things Geschichte eigentlich auf diese Sicherheit angewiesen bist und auch auf die Anonymität. Mhm. Irgendwann, sonst funktionieren viele Geschäftsmodelle eigentlich nicht.
Das wird spannend, ja. Ich hatte gerade gestern auch eine, auf der Konferenz habe ich ja so einen kleinen Workshop gehalten zu diesem Thema Internet of Things und so weiter, kam auch die Diskussion, mit den ganzen Daten, die dann anfallen über Sensoren, die mich auswerten, was ja heute im Grunde schon, wenn du mit dem Smartphone rumläufst, sei es mit Android oder mit dem Apple-Smartphone, und du hast da nicht alles ausgeschaltet und nicht mal bewusst dir die Sicherheitseinstellung angeschaut und bewusst eingeschaltet oder bewusst die Funktion aktiviert, die du auch tatsächlich aktiviert haben willst, was protokolliert wird, dann läuft so viel mittlerweile im Hintergrund, wo du sagen kannst, oh, bruhalla, das hätte ich ja auch nicht gewusst, wie ich im Grunde genommen da schon einen permanenten Überwacher bei mir in der Jackentasche zu sitzen habe. Und da kam natürlich auch das Thema Sicherheit auf und das und Vertraulichkeit der Daten, Vertraulichkeit der Privatsphäre. Ja, das sind ganz dicke, dicke Dinger, die da noch auf uns zukommen.
Genau, und die sind eben komplett ungelöst. Und wenn die Geheimdienste diese Geschichten weiterziehen, wird dieses Geschäftsmodell nicht zum Fliegen kommen, weil all diese Smart Devices und Internet of Things Devices sind ja eigentlich nur Sensoren, die ich bei mir habe, aber die ganze Logik und die ganze Smartness ist ja in der Cloud.
Ich glaube das nicht. Also ich glaube, diese Geschäftsmodelle, die werden zum Fliegen kommen aus einem ganz einfachen Grunde. Dass es die meisten vermutlich A, gar nicht wissen und zweitens dann auch mehr oder minder vielleicht gar nicht realisieren, dass sie das haben. Also ich merke mal, die meisten, die mit ihrem Smartphone durch die Gegend laufen, ich weiß nicht, ob da jeder sich bewusst ist, dass welche Sicherheitseinstellungen beim GPS-Tracking oder beim Schrittzähler oder wenn ich kommuniziere über Siri oder Cortana, was da an Daten eigentlich irgendwo hinterlegt wird oder was später ausgewertet werden kann, die meisten sind sich dem doch gar nicht bewusst. Und insofern, wenn dann irgendwie ein neuer, toller Dienst kommt, mit dem du was nutzen kannst, was war das Neues? Aber kam ich da auch irgendwo, ach so, auf Facebook, ja, stimmt, was war das da, irgendein Quiz oder eins von diesen Dingern, die dann immer rumgehen, wo du sagst, da kann ich auch mitmachen, ich kann mal irgendwas mitgeben, und die haben dann im Hintergrund gnadenlos Daten gesammelt. Ja. Und hat sie so als Fake rausgestellt oder ähnliches. Und jeder klickt darauf und schickt es dann zu seinem Kumpel und sagt, oh ja, da mache ich auch mit. Oder hier, bin ich in den 80er Jahren fit, beantworte 30 Fragen, dann kriegst du so 95-98% raus und im Hintergrund machst du dann deine Facebook-Seite für bestimmte Daten offen. Darum kümmert sich ja keiner. Also ich meine, dieses Bewusstwerden, das ist ja auch unsere Mission hier, an der wir seit über 2 Jahren intensiv in diesem Podcast arbeiten. Mhm. Macht es euch bewusst, dass da im Hintergrund was passiert. Vieles davon kann man gar nicht verhindern, aber man kann sich selbst darauf einstellen, selbst seine eigenen privaten Sicherheitsmechanismen noch aktivieren, aber es gibt bestimmte Dinge, da musst du einfach wissen, dass es da ist, und da muss man sich halt eben anders verhalten, vielleicht, gell?
Das ist richtig. Vielleicht nochmal auf dieses Internet of Things zurückzukommen. Weißt du, die Company, die diese Dinge hier auf den Markt werfen, die kommen einfach nicht aus diesen Security-Gedanken, und offensichtlich sind diese Dinge nie abgesichert. Also ich meine, alle die Geschichten, die wir gehört haben, sie wurden immer gehackt, weil sie sind so ein schönes Angriffsziel für Hacker. Sei es die sprechende Barbie, oder die hier der Kinder, gehackt.
Wie heißt das von Amazon? Alexa heißt das von Amazon, ne? Das habe ich gestern gesucht. Alexa hatte auch so eine Kiste, Amazon hat auch die Kiste, die du ins Wohnzimmer stellst und mit der du dann redest und die
Echo.
Dann Analyse. Echo
heißt es. Fragst mich Echo jede Sendung.
Ach, jedes Mal, ey, ich kann mir das nicht merken. Es ist sowas von grauenvoll.
Denk doch einfach an Echolon.
Ja, stimmt. Ah ja.
Echolon oder so, Überwachung. Und ja, das Echo ist dann dasselbe von Amazon, einfach kürzer, weil Echo. Ja, genau. Also weißt du, und VTech, dieser Kinderlaptop, oder gehackt, weißt du, ganze, die haben ja dann an die Medien irgendwie gigabyteweise Daten geschickt und Fotos von Kindern. Die Leute kommen nicht aus dem Security-Gedanken, sondern sie kommen halt aus der Hardware-Industrie, weiß der Geil, was die Industrie hat. Und da kommen solche Dinge raus, und das wird uns um die Ohren fliegen, das prognostiziere ich hier. Aber einfach
als Security-technisch,
oder? Aber kommen wir zum nächsten Thema.
Nee, Moment, ich will da gerade noch was, weil ich habe hier noch einen Artikel gesehen, der passt nämlich genau gut rein, weil du sagtest jetzt, diese Sensoren machen das ja hardwaremäßig. Ich habe einen Artikel gelesen, da hat ein amerikanisches Sicherheitsunternehmen, FireEye, die haben entdeckt, dass das, was wir zum Beispiel von Amazon kennen, dass wenn du da einkaufst und dass dein Einkaufsverhalten getrackt wird, also dieses Big Data sammeln, und das dann von anderen Seiten zu verknüpfen, dass das mittlerweile auch Eingang bei den Cyberkriminellen gefunden hat, dass die genauso anfangen, Daten zu sammeln, also jetzt gar nicht mal deine Bewegungsdaten, sondern einfach so, wo über Cookies oder ähnliches tracken die, was du gemacht hast und kommen an größere Datenmengen ran und machen dann genau diese gleichen Auswertungen, kauften auch, wenn sowas, aber nutzen das halt für ihre kriminellen Zwecke. Mhm. Also das ist jetzt noch gar nicht mal so, ich hacke mich irgendwo rein und ziehe was raus, sondern ich mache mal genauso Big Data und wenn ich sie positiv analysieren kann, die Daten im Sinne von, ich mache dir bessere Verkaufsvorschläge, weil aufgrund deines Verkaufsverhaltens bei mir konnte ich das und das schon vorhersagen, machen die halt andere Vorhersagen und nutzen das. Also diese Seite muss man ja auch sehen. Wir hatten auch gestern auf der Konferenz auch mal wieder das Thema Datensicherheit und wer uns alles ausspioniert und so weiter. Ja, aber wir sind ja teilweise eben wirklich selber dran schuld, wenn wir die Daten auch entsprechend, wenn wir uns nicht darum bemühen, diese Daten auch, sagen wir mal, halbwegs unter Kontrolle zu halten und überall Ja klicken und überall nochmal mit reinhängen uns. Ne? Das ist, man kann vieles selber tun, aber es gibt bestimmte Dinge, da werden wir wahrscheinlich nichts gegen tun können.
Ja, richtig.
Ja, scheußlich. So, haben wir noch was?
Ja. Bestimmt. Ja, also quasi, komm, vielleicht gibt es eine gute Meldung oder ich frage mich, ob sie wirklich so gut ist, aber sie wird so ein bisschen so durchgehypt, kurz, so Peak 2 Tage. Microsoft hat jetzt will ihre Cloud oder Teil ihrer Cloud in deutsche Rechenzentren legen.
Ja, klar, das haben wir gehört. Magdeburg und Frankfurt, die Weltstädte der Cloud.
Genau, jetzt frage ich mich, das wurde dann, und es wurde uns so verkauft, als wir wollen, also Deutschland will quasi der Cloud-Standort werden und Microsoft will diese Datacenters in Deutschland haben, weil angeblich hier die Sicherheit höher ist. Oder? Also quasi zum dem Zugriff der Geheimdienste also, zu entgehen.
Ja, ich sag mal,
Thema, ja. Also es ist nicht einfach so, weil es geht hier darum, irgendwie Arbeitsplätze zu schaffen, es geht hier darum, um Sicherheit, oder?
Ja, also ich meine, der Argumentationsaufhängungspunkt ist ja der, dass es, und da prozessiert ja Microsoft und andere mittlerweile auch in den USA, dass diese Vorschrift, dass amerikanische Sicherheitsbehörden Microsoft sagen können, du musst uns jetzt Daten von einem Benutzer herausgeben, auch wenn die Daten nicht im Hoheitsgebäude der USA sind, sondern zum Beispiel in einem Server, in einem Rechenzentrum in Irland oder in Amsterdam liegen. Also das praktisch per, ich weiß nicht, es gibt sogar eine gesetzliche Regel in den USA, also amerikanische Sicherheitsbehörden können Anfragen stellen, die amerikanische Unternehmen verpflichten, Daten herauszugeben, auch wenn die nicht in den USA lagern, sondern außerhalb in Europa. So.
Genau.
Und dagegen gehen sie auch vor. Und das ist ja auch ein Hauptargument, wenn du hier in Deutschland mit Kunden redest, naja, die könnten ja im Hintergrund auf meine Daten zugreifen und ich erfahre noch nichts mal was davon. Das ist, kommt ja auch noch hinzu, ne? Dieses Verdachtsmoment, ich beantrage einen Richterbeschluss und der teilt mir mit, auf deine Daten wurden zugegriffen. Ordentliches Verfahren, aber hier ist im Hintergrund, es könnte irgendjemand was abfragen, ohne dass du davon was weißt und erfährst. Und
du darfst nicht mal darüber sprechen, auch, oder? Diese Gag-Order,
genau.
Oder?
Und dann eben noch auf Hoheitsgebieten, die eigentlich nicht unter dem, also das sind ja eigene Staaten. Ich meine, wir sind ja EU, wir haben ja auch noch irgendwie rechtliche, staatliche Autonomieberechtigung und ähnliches. So, und deshalb hat man jetzt gesagt, okay, da machen wir halt einen Cloud-Standort in Deutschland. Und wenn das natürlich jetzt Microsoft selber macht, dann ist die ganze Argumentation schon wieder durchgebrochen, weil dann könnte man sagen, na cool, dann ist dein Standort zwar in Deutschland, aber Microsoft ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen, genau. Unterliegst immer noch dieser Kette. Also hat man jetzt gesagt, man nimmt die Telekom als Treuhänder, die betreibt das Datenzentrum, die macht auch unsere Vertragspartner, aber ist halt Office 365, Dynamics CRM und ich glaube Azure. Diese Dienste kommen dann eben über die Telekom aus dem Dienst und damit ist diese Kette unterbrochen und dieses Thema ist damit abgehakt. Punkt. Mehr auch nicht. Und es kostet 30% mehr. Das kommt auch schon zu. Sicherheit kostet. Was ja jetzt auch nicht, sag mal, okay, wenn ich das haben will, ist mehr Aufwand hinter, mehr Sicherheit. Alles okay. Ja, aber das ist eigentlich so von meiner, wenn ich das mal auf den Punkt zusammenbringen kann, das Ganze, weshalb man das macht, ist eigentlich genau der Punkt, wo man diese Argumentationskette unterbricht und sagt, gut, jetzt gibt es nicht mehr, zumindest innerhalb dieser Argumentationskette, nicht mehr die Möglichkeit, dass Geheimdienste auf diese Daten zugreifen können, ohne dass ich davon was erfahre. Punkt.
Das so. Ist...
Dass die das auf anderem Wege noch machen könnten, das wäre jetzt eine zweite Frage, die man diskutieren könnte.
Jetzt kommt my 50 ja. Cent. Okay, die Telekom hat eine Kooperationspflicht mit dem Bundesnachrichtendienst. Wissen wir, oder? Kein Thema?
Ja. Also,
der Bundesnachrichtendienst ist Teil der Kooperationspartnerschaft mit der NSA. Oder? Thema Selektoren. Und Microsoft hat eine Kooperationspflicht mit dem NSA. Also quasi die Kette wird hintenrum sowieso wieder geschlossen. Es ist faktisch wertlos.
Also aber gut, diese
Datensicherheit ist per Design, per Politik komprimiert und nicht per Design. Das hat nichts damit zu tun, wie das aussieht technisch. Was ich meine, es ist so.
Ja, aber da sind wir an einem Punkt, wo was ja das gesamte System betrifft. Also ich meine, da bist du an dem Punkt angekommen, wo du sagst, das ist ja dann völlig egal, welcher Anbieter das ist und wo er seine Daten lagert. Das ist ja sozusagen der Wurm, der im grundsätzlich im System drin ist.
Genau.
Das ist das
Problem, das wir lösen müssen, ja. Oder? Wenn Microsoft oder die Telekom uns das erzählt, was du jetzt vorher gesagt hast, dann ist das Blendwerk. Weil es politisch nicht so nicht gewollt wird, oder? Wir können selber verschlüsseln, oder?
Also ich würde sagen, ja, okay, das können wir natürlich auf jeden Fall machen und wir können ja auch das können ja auch Unternehmen machen mittlerweile und haben wir auch übrigens gerade neulich diskutiert, so Reizmanagement, das kann man heute mittlerweile bei Dokumenten ja auch mittlerweile einführen und nutzen, aber die meisten tun es ja nicht, genau. Beschweren sich über fehlende Sicherheit. Und über die Gefahren der Cloud und anschließend verschicken sie ihre Dokumente als PDF-Dokumente über E-Mail. Mhm. Also da muss ich mich dann jetzt nicht drüber aufregen. Ja? Aber das, was das ist, ist jetzt sicherlich etwas, um genau diese Argumentationskette platt zu machen und hat vieles mit Marketing zu tun und ist vermutlich auch sicherer als nichts. Aber diese generelle Geschichte, dass wenn es eben eine komplette Überwachung von Daten an den zentralen Datenkabeln gibt, wo darauf die Dienste Zugriff haben, ja, dann ist das so. Und ich meine, wir reden ja immer, meistens hier immer dann, ja, NSA und die Engländer und so weiter haben Zugriff auf unsere Daten. Was wir immer nicht so in Vordergrund stellen, ist ja, aber auch die Welt besteht ja nicht nur aus diesen drei Ländern, sondern es gibt ja auch noch sicherlich aktive Computerspezialisten in Russland oder in China oder in anderen Ländern. Dann gibt es ja auch noch Leute, die sich in nicht ganz legalen Bereichen bewegen, Kriminelle.
Genau.
Und die haben ja im Prinzip auch das Gleiche.
Ja, das ist
und,
schon richtig.
Das ist alles richtig.
Wieder an dem gleichen Punkt wieder da. Ja, da gebe ich dir recht. Das gibt es noch mehr. Wir haben jetzt diese Five Eyes. Ah. Aber halt, es ist halt der Bundesnachrichtendienst jetzt in Deutschland, der hat eine Kooperation mit dem NSA, mit der NSA und die liefern irgendwie tausende von diesen Selektoren und die lassen sie durchlaufen, oder? Und ich meine, hier ist ja dieser Untersuchungsausschuss, liest man jede Woche wieder hier die Transkription, was hier gesagt wurde, da wird es dir Angst und Bang. Und ich meine, das wird uns noch lange verfolgen, oder? Ich glaube, das hat mittlerweile Dimensionen angenommen, wenn ich das verfolge, dass selbst irgendwie die CDU-SPD-Fraktion hier langsam die Geduld verliert, oder was hier an den Tag
kommt. Habe ich nicht gestern, irgendwo auf dem Flughafen in der Zeitung gelesen, dass jetzt allen EU-Abgeordneten der Zugang zu diesen Daten gewährt werden soll, dass sie das lesen dürfen, diese ganzen Listen und so weiter? Oder verwechsel ich das?
Sie wollen das jetzt, die... Also ich, ohne mich jetzt da ich zitiere jetzt mal frei. Also da gab es hier so einen Typ, so einen ehemaligen Richter, der ja die Große Koalition zur Verfügung stellte, der durfte die Dokumente, also diese Listen, diese Selektorenliste anschauen. Und da, aber nur eine, oder? Also quasi die CDU-SPD-Koalition hat auch einen ausgewählt, der durfte so in einem BND-Gebäude und dann haben sie dem, der BND hat dem so einen Ordner gegeben mit irgendwie ausgedruckten Excels, was weiß ich, oder? Und der hat die durchgesehen. Jetzt waren das aber, und er hat da einen Bericht geschrieben und hat gesagt, alles super, alles wunderbar. Jetzt waren das aber gar nicht, es waren nur die aussortierten Selektoren, es waren gar nicht die, die aktiv waren.
Ach so.
Und genau, das hat sich dann so herausgestellt und irgendwie ging es ja darum, ja, jetzt wollen wir das mal sehen. Und da ging es dann so, wir wollen jetzt die Richtige sehen. Und jetzt kam da langsam so Bewegung in die Richtung. Man war da eigentlich sehr, sehr unzufrieden mit dem, weil quasi das wurde schon x-mal durchgefiltert. Und zwar nicht nur die Opposition, sondern auch die große Koalition selber, dass man sagt, wir wollen jetzt wissen, was jetzt Sache ist, was wird jetzt so gefiltert. Aber ich glaube nicht, dass das öffentlich ist. Also öffentlich, also WikiLeaks behauptet, sie hätte irgendeinen gewissen Selektorenstand bekommen, hat es aber noch nicht geleakt. Aber ich glaube, es geht nicht mehr lang, da werden wir darüber hören, was hier alles überwacht wird. Vom Bundesnachrichtendienst für die NSA, notabene. Ja. Weil die haben direkten Draht. Das ist ja diese Geschichte, weiß man jetzt auch auf diesem Untersuchungsausschuss, die haben ja die Gebäude nebeneinander, die CIA, der NSA hat es gebaut und der BND ist da drin, hat es gratis zur Verfügung bekommen und der NSA hat nebenan ein kleines Gebäude, da gibt es Glas, das dazwischen liegt und da schicken sie eben diese Selektoren rüber und der Bundesnachrichtendienst liefert das dann frei aus.
Na, der Bau in Berlin, der Nachrichtendienst zieht ja nach Berlin um und der Neubau ist ja auch schon fertig, ja doch. Wobei noch nicht bezogen werden. Der wird, glaube ich, erst in 2 Jahren bezogen oder so. Jedenfalls, das ist ja auch eine riesen Baustelle. Und wenn du daran vorbeifährst, also mittlerweile sind die Fassaden schon wieder hübsch, aber als sie so richtig im Bau waren, das sind so wirklich, also du fährst da vorbei und denkst, das ist das Ministerium aus 1984, so vom Design her. Ja. Das hat aber auch so wirklich so eine richtige, diese komische Architektur mit diesen langen, nach oben gehenden Fenstern und alles sieht so gleich aus wie seine Kästchen und Waben und so weiter. Es ist schon, ja, also passt. Jeder baut sich das Design, was er passt. Also es ist nicht 100 Wasser, würde ich sagen.
Okay, das glaube ich. Ja, ja, genau. Die Geheimdienste. Ja, die waren,
ja, ja,
die waren die auch, die waren, beschäftigen. Die sind unser großes Problem für die Cloud, weil ist klar. Aber wir haben ja gesehen, jetzt im Zusammenhang mit Frankreich, oder? Also das Credo von Ihnen ist, wir haben komplett versagt, gebt uns mehr Macht und mehr Geld.
Ja.
Genau. Wir sind schon auf einem guten Weg.
Auf einem guten Weg. Den Übergang zum nächsten Thema. Wir hatten ja noch ein drittes Thema. Wir wollten noch über etwas reden. Aber nochmal eine ganz kleine Anekdote zwischendurch einzuspielen. Kannst du Fortran programmieren? Hast du das mal gemacht?
So die Programmiersprache Fortran, ja, da war ich selber noch zu klein, glaube ich.
Ja, oder Assembler. Also ich bin schon ein bisschen, ich habe tatsächlich mal ein bisschen Fortran gemacht. Die NASA sucht Fortran-Programmierer. Ja, weil, und zwar für die Voyager-Sonden, die ja mittlerweile, die eine hat ja, glaube ich, schon unser Sternensystem verlassen, aber die waren ja auch bloß für, weiß ich was, 10 oder 15 Jahre prognostiziert Lebensdauer, aber die geht man jetzt davon aus, dass sie noch bis weit nach 2020 existieren werden. Und der Programmierer geht in Rente. Und die brauchen jetzt Leute, die Assembler und Fortran können und mit 64K Hauptspeicher auskommen können und auch in der Lage sind, Updates für Maschinen an ein System zu schicken, was dann ungefähr 18 Minuten Laufzeit hat.
Okay.
Und da sucht man jetzt Leute, die das noch machen können. Also bestimmte Technologien und ich meine, das war jetzt nicht abhörbar, war? Oder hat man sich damals schon Gedanken über Sicherheit gemacht? Nein, da hat man einfach die Maschinen gebaut, robust wie sie waren, in die Welt geschickt und sie an, sie leben immer noch.
Genau.
Ja, also altes Know-how kann da immer noch mal wiederkommen.
Richtig.
Sonst fällt plötzlich irgendwas aus und nichts geht. Gestern früh, Vormittag, gab es ja in Europa eine ziemliche massive Störung vom Microsoft-Anmeldedienst auf Azure.
Genau.
Das natürlich während der Konferenz, wenn alle so ihre Vorträge über die Cloud machen. Ich glaube, gestern noch halbwegs gut, aber jemand wollte mir noch eine Demo zeigen und sagte, ich kann jetzt im Moment nicht, ich kann mich nicht anmelden. Und damit war der Zugang geplatzt. Wobei ich mich auch mal frage, wie kann eigentlich ein Zugang zu Informationen über ein solches System ausfallen. Eigentlich dürfte das doch gar nicht mehr ausfallen. Es gibt doch heute, weiß ich was, Failover oder wenn das nicht läuft, switch ich schnell mal auf ein anderes System um. Das ist ja das, was man uns alles erzählt. Und in der Praxis scheint es dann doch nicht so zu funktionieren.
Das war eigentlich manchmal so für die SharePoint, du sprichst von den SharePoint Days in München, oder?
Ja, genau.
Das war eigentlich so eine klassische SharePokalypse, oder? Das sind alle so diese, hey, Cloud, Office 365 Cloud, super, super, 99,99% Uptime, total Reliability und irgendwie super, oh, geht nicht.
Ja, wobei die Praxis hat gezeigt, die meisten, die ihre Präsentation machen, das dann wahrscheinlich vermutlich bei den meisten Sachen auch offline oder haben das so als vorbereitet. Aber es ist schon, also was, ich denke mir, dass in einem System, was du sagst, du kannst ja auf die Seiten gehen, wo das gemonitort wird und sagst, da ist jetzt ein Bereich, bestimmter Bereich ausgefallen und sagst, oh, das geht jetzt mal 2 Stunden nicht, wir sind das am Reparieren. Okay, kann ich sagen, ja. Okay, aber dass so dieser Anmeldedienst in einer gesamten großen Region plötzlich nicht mehr funktioniert, das verstehe ich eigentlich nicht, weil eigentlich geht man doch so von Failover und ja. Lastausgleich und so.
Das war eigentlich auch die große, geht, also ja genau.
Das verstehe ich nicht. Entschuldigung. Kannst du mir das erklären? Verstehst du das? Du hast vielleicht ein bisschen mehr administrativen Background, aber habe ich da nicht immer eine Maschine parallel laufen, wo ich dann einfach nur schnell den Schalter umsetze und dann wusch, geht's da weiter, aber nein, dann ist es mal 3 oder 4 Stunden weg und es geht gar nicht?
Kann ich dir nicht sagen, was gemacht wird, aber da wurde auch die große Kritik an diesem Outage eigentlich klar, also es war offensichtlich klar, dass nicht Office 365 ausgefahren war, sondern eben Azure. Genau, ja. Und dort lief eben diese Anmeldung, Prozeduren liefen dort drüber. Und durch das haben sich die Leute nicht mehr anmelden können, aber die große Kritik war, dass natürlich auf den Office 365 irgendwie Statusseiten stehen und einfach läuft. Extrem läuft. Weißt du, was ich meine, oder? Und die Leute so, kann mich nicht mehr anmelden, scheiße, geht nicht. Ja. Office 365 ist kaputt. Und ich meine, da musst du einfach anders kommunizieren, dass vielleicht ein Azure-Login, wo ein Entwickler ist, irgendwie so, der kann vielleicht diese Zusammenhänge noch sehen, aber Leute, die einfach irgendwie so diese Enterprise 1-Pläne, wo alles online ist, nicht haben, sich nicht anmelden können, für sie ist das Office 365, steht ja auch drauf. Und wenn ich auf die Seite gehe, und da kannst du einfach nicht sagen, ist alles ja in Ordnung.
Genau, wobei das ist wahrscheinlich jetzt auch etwas, was man dann im Nachhinein nochmal umstricken wird, weil eigentlich, wenn du auf die richtige Fehlermeldeseite gegangen bist, nämlich das die Fehlermeldungsseite oder die Zustandsseite von Azure, da stand das schon im, konntest du auch im 10-Minuten-Takt aktualisieren lassen, dass da dann ein Problem herrscht. Aber die Verbindung ist einfach nicht da, nicht? Ich als Anwender gucke dann auf die Seite, wo ich normalerweise hingehe oder als Administrator und gehe halt nach Office 365, da steht, läuft alles und auf der anderen Seite geht's nicht. Also da sieht man auch, wie diese verschiedenen Dienste, die da miteinander verknüpft werden, dass das dann in der Regel funktioniert, aber wenn dann irgendwann ein Problem auftaucht, dass dann diese Rückinformationskette an so einer Stelle noch nicht gebaut ist.
Genau.
Also ja, ja. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen.
Und deswegen auch fand ich die Kritik eigentlich sehr senior von Leuten, die sagen, ja, das gibt's auch, kann passieren, unschön, oder? Aber ist ja quasi in den Service Level Agreements drin, oder? Diese irgendwie 3 Stunden, die es pro Jahr ausfallen kann, ist jetzt 2 Jahre nicht ausgefallen, aber hey, aber Feedback-Schlaufe muss ein bisschen besser werden, oder?
Ja, genau. Ja, und irgendjemand wird jetzt seinen Kasten gepackt haben, seinen Arbeitsplatz geräumt haben, weil er irgendwie wieder was falsch gemacht hat und dann werden ein paar neue Mitarbeiter eingestellt. Ich habe ein anderes Thema noch gesehen und zwar Mac TV. Kommt das sogar aus der Schweiz von euch? Weiß ich gar nicht.
Nein, das sind 2 Deutsche.
Genau, und die machen ein Videomagazin, das man sogar kostenpflichtig abonnieren kann. Und die haben neulich auf ihrem Kanal mal berichtet, was es so für Auswirkungen geben kann, wenn wir Netzneutralität aufheben. In einer Sendung, ich glaube, die war sogar fast 50 Minuten lang. Anlass war, sie haben irgendwie festgestellt, dass zu bestimmten Zeiten ihre Zuseher keine vernünftige Downloadgeschwindigkeit mehr von ihren Videos bekommen haben. Die konnten also zu bestimmten Zeiten gar nicht mehr richtig vernünftig sich diese Magazine anschauen. Mhm. Und da denkt man mal zuerst, na okay, hat die Leitung mal was an Problem oder ähnliches. Und dann haben sie das im Ganzen mal ein bisschen mal nachgeforscht, haben das ein bisschen systematisiert Und wenn ich recht mich das so gelesen habe, kam sie dann eine freundliche Mitteilung von der Telekom, die gesagt haben, ja, wir hätten da auch eine bessere Bandbreite für euch. Das kostet allerdings ein bisschen was. So nach dem Motto. Mit anderen Worten, ja, lieber Dienstanbieter, klar könnt ihr eure Videodateien online stellen und wir können die auch streamen, aber ist halt manchmal ein bisschen eng im Netz, aber wir haben ja da eine Alternative und wenn ihr ein bisschen mehr zahlt, dann können wir euch auch bessere Verbindungen herstellen. Und die waren jetzt aber mit ihren Videos, mit ihrer Anbindung, waren die jetzt aber auch nicht irgendwo auf irgendeiner kleinen Klitsche hinterlegt, glaube ich, sondern die hatten auch einen ganz vernünftigen Anbieter. Mhm. Und da stellte sich heraus, wenn man das mal so zusammenfasst, jo, da sagt dann mal das Telekommunikationsunternehmen, wir behandeln zwar alles gleich, bloß wenn es richtig performant und gut sein soll, dann könnt ihr euch das gegen eine geringe Gebühr ja das auch sozusagen sichern. Mhm. Und da sind natürlich, meine, das wird jetzt nicht bei einem Großen passieren, die haben da irgendwie schon andere, aber das hatten wir neulich, glaube ich, auch schon mal gesagt, war das nicht auch mit den Startups, gerade nachdem dann diese Aufhebung, oder das war Aufhebung der letzten Neutralität, jedenfalls dieses Thema diskutiert wurde.
Ja, genau, also faktisch aufgehoben, oder? Weil es so unscharf formuliert wurde, genau.
Genau, und weil dann kam auch gleich die Ankündigung von der Telekom, ja, da können wir jetzt endlich den Startups ja richtig vernünftige Dienste zur Verfügung stellen, damit sie auch richtig gute Verbindungen haben. Sprich, liebe Startups, ihr müsst auch davon zahlen, wenn ihr was in der Richtung haben wollt. Und die meisten Startups basieren ja komplett auf Online-Geschichten und sind natürlich davon abhängig. Ja, und da kann es hingehen. Also ich kann jedem empfehlen, wir werden das mal verlinken, diese Episode aus dem Mac-TV. Mhm. Tja, gibt zu denken.
Schmerzt ein bisschen, oder? Das ging sehr schnell. Eine andere Geschichte zu diesem Thema, Netzneutralität oder wie eben dieser Traffic irgendwie dann zusammengefahren wird, habe ich mitbekommen da von einem Provider bei euch, der heißt Hetzner. Das ist einer der großen so Hosting-Geschichten, oder? Günstig und breit und kennt man. Und der hat eben auch das Problem, dass viele Kunden reklamieren und sagen, ja, während der Peak-Zeiten, oder, haben sie schlechte Performance auf die eigenen Server im Datacenter von Hetzner. Und das kommt eben deswegen, weil quasi die ganzen Kabel- und DSL-Anbinde eigentlich eine dünne Tier-1-Carrier Anbindung haben oder so die richtig dicken Leitungen, oder? Die kosten logischerweise den Provider ja auch, oder den Cable Provider. Und diese Anbindung ist zu dünn dimensioniert, weil die kostet. Je dünner die ist, oder, umso größer ist sein Gewinn. Und deswegen nimmt er das so klein als möglich. Bedeutet aber, dass die Kunden auf diesem Kabel oder /DSL-Anbindung dann zu wenig Bandbreite haben, oder? Ja, und was jetzt passiert, ist eben, früher hat man das so gemacht, dass man gesagt hat, ja gut, siehst du, liebe DSL-Anbinder, liebe Hetzner, wir haben sehr viele Kunden, die zu dir ins Datacenter kommen. Lass uns doch einfach mal ein Glas legen hier und zwei Router anstecken oder Routing-Tabelle anpassen und wir nehmen alles bei uns am Tier 1 vorbei, Richtung direkt zu dir ins Datacenter. Oder? Hat man früher gemacht. Jetzt, jetzt wird das verkauft. Oder? Und jetzt sagen einfach, jetzt sagen sie natürlich, ja gut, jetzt müssen wir diese Tabelle wird verkauft, oder? Weil das darf man jetzt ja. Jetzt werden also quasi diese zu klein dimensionierten Cable DSL Provider verkaufen jetzt quasi ihre Leistung noch einmal, damit ich zum Hetzner Data Center dann besser dran bin, oder? Und quasi damit das funktioniert, kaufe ich nicht als End-User, der da mein DSL-Modem hat, sondern Hetzner muss das tun. Und jetzt kann ich das bei Hetzner beziehen. Und ich finde wirklich, das sind die Coolen. Sie haben hier so ein Pressestatement abgegeben, dass sie das logischerweise nicht gut finden. Und das Produkt, das ich jetzt lösen muss, heißt Double Pay. Weil ich zweimal bezahlen muss für eine Leistung, also zweites Mal bezahlen muss für eine Leistung, die ich schon bezahlt habe. Ich finde wenigstens, das ist so ehrlich auszusagen, ich habe ein Telekom oder ich habe ein Kabel 1, so wie sie bei uns heißen, Kabel 1 Double Pay.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das alles noch auswirken wird. Ne? Wie dann irgendwann. Ich meine, es ist ja berüchtigt, ich meine, Microsoft bietet ja auch dieses, wie heißt es, Azure Quick Route. Mhm. Da kannst du ja tatsächlich als Unternehmen auch sagen, ich möchte jetzt eine richtig garantierte Bandbreite und Leistung haben, weil ich mein Unternehmen in der Cloud habe und das machen. Das ist ja auch legitim, mhm. nicht? Aber jetzt sozusagen über den schlechte Bandbreite die Anbieter dann so nach und nach zu zwingen, ja, jetzt müsst ihr mal auch was bezahlen, um hier in die Netzinfrastruktur zu investieren. Das wird ja spannend. Und wenn ich mir in andere Länder angucke, wo du, weiß ich was, in Finnland, war das nicht so, 50 Gigabyte Mobilfunk ist da im Vertrag schon mit drin oder sowas? Mhm. Und bei uns in Deutschland, wir hängen ja immer noch so ein bisschen hinterher, weil wir 2000 ja diese Wahnsinns-UMTS-Lizenzversteigerung hatten, die dann 100 Milliarden in die Kassen des Bundes eingespielt hat. Aber und alle sich total gefreut haben, wow, und so viel Geld. Ja, und Ende vom Lied, das musste natürlich von den Telekommunikationsunternehmen auch irgendwie mal wieder eingeholt werden. Deshalb haben wir auch eigentlich so eine, sagen wir mal, recht laue Infrastruktur. Und was jetzt gerade aktuell beschlossen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon final beschlossen worden ist, die Telekom hat doch irgendwie angeboten mit Vectoring und so weiter, Power ins Land zu bringen und auch entlegene Regionen anzuschließen. Allerdings nur dann, wenn sie dann an den Übergabepunkten noch gewisse Exklusivität kriegen und andere Provider dann von diesen Knotenpunkten ausschließen. Ich finde, Netz ist so, das müsste sich eigentlich mal das Infrastrukturministerium antun und sagen, kommt, wir bauen jetzt hier mal bundesweit eine vernünftige Infrastruktur und das wird offiziell öffentlich finanziert und das können dann alle so benutzen, weil wir einfach ein Industriestandort sind und weil wir auf diese Technologien aufsetzen müssen, weil sonst...
Ja, die digitale Agenda,
oder? Ja, natürlich. Und alle anderen machen das viel besser als wir.
Genau. Deswegen.
Mr. Zuckerberg und versorgt alle mittlerweile, nicht alle, aber geht hin und versorgt alle über Netz, über Satellit und weiter und so fort. Und wir in Deutschland, wir kranken dann hier an solchen Ecken rum. Und ich finde es immer interessant auf Konferenzen, wenn man mit Kollegen spricht und sagt, ja du, ich habe jetzt gerade so 50er DSL umgestellt, VDSL. Mhm. Und dann sagt er, ja, ich hätte ja froh, wenn ich jetzt 6000er Zugang bekomme. Und das ist dann in der Breite im Land ist das dann noch Realität, dass die Verbindungen ganz anders sind. Mhm. Ja. Und wobei das dann auch tatsächlich von Ortsteil zu Ortsteil verschieden sein kann, weil auf dem einen Ortsteil zufällig mal das Glasfaserkabel vorbeikommen ist. Da hat man dann die beste Konnektivität. Und an einer anderen Ecke, die gar nicht so weit entfernt ist, da ist noch gar nichts passiert.
Mhm. Ja, klar. Ja.
Da verliert man auch so viel Potenzial. Das ist eigentlich erschreckend, wie rückständig wir da sind.
Ja, genau. Aber das sieht man, die digitale Agenda, wo die dann, es gab doch dieses Lied, das müssen wir dringend verlinken, die drei Fragezeichen, die da die digitale Agenda auf die Schippe genommen haben. Ich glaube, müssen wir verlinken.
Ja, du siehst, wir haben in diesem Jahr viel diskutieren können und ich vermute, wir werden im nächsten Jahr auch viele Dinge diskutieren können, worüber wir uns aufregen können. Wobei, so langsam ist ja auch dieser Schmerzlevel, habe ich übers Jahr gemerkt, lässt ja auch so ein bisschen nach. Also manche Sachen kommt man so an den Punkt, wo man sollte es nicht, aber sagt, ach Gott, ja komm, lass mich damit entgehen, das ist jetzt wieder die Aufregung und so weiter. Aber man sollte nicht den Blick verlieren auf die wichtigen Dinge, auf denen man immer noch den Finger drauflegen muss. Genau. Ja, für unsere Hörer übrigens noch eine kleine Information. Ab dieser Ausgabe gibt es die Sharepocalypse nicht mehr auf Soundcloud, weil bei uns das Abo abgelaufen ist. Und wir haben mal geguckt, über welchen Plattformen das gehört wird und wie die Abrufzahlen sind. Und da haben wir festgestellt, wir brauchen eigentlich das Soundcloud-Abo nicht zu verlängern, sondern ihr könnt es ganz normal über die Webseite und über den ganz normalen RSS-Feed abonnieren. Mhm. Also falls jemand das irgendwie über Soundcloud abonniert hatte, der sollte jetzt bitte auf sharepocalypse.de gehen und dort den Knopf abonnieren drücken. Da bekommt er gleich die richtige URL hingepackt. Aber und Soundcloud ist auch leider für Podcasts in deutscher Sprache nicht so das Ambiente, was zusätzliche Hörer zieht. Mhm. Da ist halt Musik. Wir müssten Remixe machen. Mhm. Irgendwie so den Almöhi-Remix. Ja? Das wäre was, oder?
Das machen wir nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, genau. Ja, hast du noch was beizutragen zur vorweihnachtlichen Zeit? So ein
Nein,
vor weihnachtlicher Gruß aus der Schweiz.
Ich bin happy, ich sehe es leicht anders als du mit diesem der Schmerzlevel. Ich glaube, der Schmerzlevel, wie du sagst, stimmt zwar auch, aber ich sehe es auch ein bisschen positiv. Ich finde, immer mehr sind die Berichterstattung in den öffentlichen Medien auch kritisch. Man bricht diese Themen an, was im Hintergrund passiert. Data Security und Privacy wird zwar nicht unter diesen Begriffen abgehandelt, aber es geht so ein bisschen um die Themen und immer mehr Leute fangen sich zumindest an, solche Services zu hinterfragen. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
Weißt du, was du gerade gesagt hast?
Nein.
Ich wäre dir zu kritisch. Na, das hat sich ja aber auch hier verändert in der Hütte. Sonst bin ich ja immer der Positive. Das ist ja, mein Gott, es hat was bewirkt.
Ja.
Der Herr Müller ist positiv und der Herr Gret ist negativ eingestellt. Das ist jetzt ein Jahr lang Scherpokalypse im Jahr 2015. Da haben wir jetzt irgendwas. Ich glaube, ich muss jetzt sofort einen Schoko-Adventskalender essen. Schokolade macht wieder happy.
Alles klar.
Gut, ja, vielen Dank den Hörern. Wünschen allen natürlich so frohe Weihnachten, guten Rutsch und dass sie uns auch im nächsten Jahr wieder gewogen sind und freuen uns natürlich über Feedback. Und in diesem Sinne sage ich mal hier Tschüss aus Berlin. Wünsche dir ein schönes, langes Wochenende.
Tschüss aus Zürich. Auf Wiedersehen.
Bis bald. Bis dann. Tschüss.